FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast und mir gegenüber sitzen zwei gut aussehende Herren österreichischen Ursprungs, der auf der einen Seite wie gewohnt Markus Ahorner und auf der anderen Seite der liebe Josef Obergatschnik. Vielen Dank, Josef, dass du heute da bist.
Hallo, Josef. Ja, vielen Dank euch beiden. Ja.
Sehr, sehr gerne. Das führt mich zu meiner traditionellen Frage. Josef, was führt dich denn in einen Podcast über Industrie und Innovation?
Hui, das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage. Vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen. Und zwar, ich bin ja seit Ende der 1990er Jahre irgendwo im Finanzbereich tätig, war jahrelang oder jahrzehntelang Fondsmanager und habe auch irgendwo diese eher unterschiedlichen Entwicklungen zwischen den großen Wirtschaftsblöcken USA, Asien bzw. Europa auch mitverfolgt. Und das ist natürlich schon ein Thema, wo man große Diskrepanzen bzw. Divergenzen zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen und so weiter sieht. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass man als Europäer sich jetzt gewisse Fragen stellen muss, wie man vor allem in dieser sehr turbulenten Zeit, in einer Zeit von Veränderung überhaupt zurechtkommt bzw. die eigene Rolle definiert.
Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema. Vielleicht mal als Einstiegsfrage, was siehst du denn als den größten Unterschied zwischen, ja, sage ich mal, Amerikanern, vielleicht auch Chinesen und den Europäern ja in ihrem, ich nenne es mal, wirtschaftlichen oder Investitionsverhalten?
Ja, im Endeffekt, aus meiner Sicht, der Amerikaner steht für mich einmal für Technologie, für Fortschritt, auch gewisserweise auch für das Thema Risiko. Das heißt, das Unternehmertum spielt dort eine wesentlich größere Rolle als bei uns in Europa. Wir in Europa stehen, also wenn ich jetzt aus Sicht eines Aktieninvestors spreche, eher für Tradition, für alte Industrie beziehungsweise für werteorientierte Geschichten. Und die Frage, was ich mir halt einfach stelle, ist, wie können wir uns als Europäer dort überhaupt positionieren in diesem Umfeld? Und gerade wenn man das Thema künstliche Intelligenz, AI, was ja an den Börsen momentan ja das Trendthema schlechthin ist, heranzieht, dann findet man in Europa relativ wenig, beziehungsweise auch das Thema ist nicht so stark verankert wie in manchen anderen Bereichen. Und bei den Amerikanern hat man das natürlich als ein Für und ein Wider. Auf der anderen Seite auch das Thema Scheitern, was durchaus auch on vogue ist, beziehungsweise auch durchaus gegeben ist. Bei uns ist ja das ja fast schon ein Brandmarken, wenn man einmal mit einer Geschäftsidee oder einem Projekt scheitert. Im Umkehrschluss ist es aber auch so, wenn man einen Vorteil daran sieht, und zwar möchte ich da meine Eltern ein bisschen ins Feld führen, die ein Familienunternehmen waren oder gehabt haben, ein relativ kleines. Und wenn ich dann generationenübergreifend denken muss, dann bin ich nicht so profitorientiert wie wahrscheinlich der eine oder andere Amerikaner.
Ja, absolut. Was ich spannend finde, gerade du hattest das Thema AI schon mal angesprochen. Es ist ja nun mal nicht so, dass wir in Europa zu dumm wären, dieses Thema voranzutreiben oder dass es uns technologisch irgendwie mangelt, dass man sagen würde, wir haben zu wenig Leute, die das können, sondern was mir immer auffällt, was Amerikaner sehr, sehr gut können, und das hattest du eben auch schon mal angesprochen, vor allen Dingen aus Ideen und Technologien Geschäfte zu machen. Und in meinen Augen ist eigentlich das, woran es in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa, in Deutschland aber extrem stark, sehr, sehr stark scheitert. Also das heißt, wir haben zwar nachher eine tolle Technologie, die wird aber nie zur Innovation in dem Sinne oder im Definitionssinne, ne, dadurch, dass ich es halt nicht marktgängig gestaltet bekomme. Siehst du eine Möglichkeit, wie man das verbessert bekommt?
Mir fällt da nur ein Bericht jetzt in dem Zusammenhang vom World Economic Forum ein. Die haben ja immer so einen Competitive Index berechnet. Und dort ist es so, dass es in Österreich, und das weiß ich aus meiner eigenen Unternehmerrolle, im Schnitt 21 Tage dauert, bis man ein Unternehmen hochfährt. Ja. In Deutschland sind wir bei ungefähr 10 Tagen, in Amerika, in Kalifornien bei 3 Stunden. Und allein das ist ein Thema, was man sich überlegen muss. Das heißt, wir in Österreich haben an und für sich schon einen relativ hohen Anteil an Innovationsgeldern in Relation zum BIP. Allerdings bringen wir das nicht in der Unternehmerwelt unter. Das heißt, salopp formuliert, bei uns werden dann teilweise kluge Ideen entwickelt auf Universität beziehungsweise von Brands. Allerdings die Umsetzung beziehungsweise dann, wenn man wirklich volkswirtschaftlich ins Verdienen kommt, passiert dann eben oft in Firmen, die nicht in Österreich ansässig sind, ihre Steuern zahlen und sonstiges, sondern irgendwo auch ins Ausland gehen.
Ja,
also im angelsächsischen Raum.
Ein weiteres Thema, was mir persönlich immer sehr, sehr stark auffällt, ist, in Deutschland zumindest, in Österreich kann ich nicht wirklich beurteilen, aber wir haben eine massive Tendenz dazu, gutes Geld hinter alte Technologien zu schmeißen, anstatt quasi genau diesen Faktor aufzugreifen, den du eben auch als Risiko bezeichnet hast oder der halt in dem Sinne auch diesen Entrepreneurial Spirit verbreitet, nämlich zu sagen, okay, wir schaffen neue Perspektiven, wir schaffen neue Dinge, die uns irgendwie dann auch in die Zukunft retten. Ist das ein gesellschaftliches Phänomen, was einfach so da ist? Ist das etwas, was vielleicht auch am wirtschaftlichen Umfeld liegt? Ne? Also ich sage mal, zum Beispiel in Amerika ist natürlich ein Riesenvorteil, gerade in Silicon Valley, das war am Ende ein Perpetuum mobile des Geldes sozusagen. Ja, das heißt, das ein oder andere Startup hat Geld verdient und hat das wieder reinvestiert in Startups ähnlicher Kategorie. Dadurch ist natürlich viel, viel mehr Wagniskapital vorhanden, was in Europa nicht der Fall ist. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass das Einzige ist.
Ich glaube, das ist ein Mindset-Thema. Und zwar, ich kann es jetzt aus meiner Welt der Finanzen sprechen. Du brauchst nur anschauen, wie es ein durchschnittlicher Amerikaner investiert. Der hat im Schnitt wahrscheinlich Minimum 30% Aktienquote. Bei uns in Österreich sind wir bei nicht einmal 10%. Und wir haben immer Angst, Geld zu verlieren, auch mit dem kurzfristigen Aspekt. Und das ist zum Beispiel bei Aktienmärkten so, dass ich kurzfristig ja doch große Schwankungen hinnehme. Wenn ich allerdings den langfristigen Fokus habe, habe ich irgendwo einen Zinseszinseffekt. Und der Durchschnittsösterreicher, und da spreche ich wahrscheinlich auch für den Durchschnittsdeutschen, ist einfach in der Situation möglichst nichts verlieren und dementsprechend auch kein Risiko eingehen. Und was in der gegenwärtigen Welt hat der große Unterschied ist, wenn man sich das überlegt, im 19. Jahrhundert haben wir irgendwo das europäische Zeitalter gehabt, im 20. Jahrhundert das amerikanische, das haben wir relativ klar. Im 21. jetzt noch das amerikanische, aber wahrscheinlich bald das chinesische Zeitalter. Da kann man jetzt noch drüber streiten, wohin noch die Richtung geht. Aber der Anteil von der europäischen Wirtschaft ist einfach deutlich, deutlich zurückgegangen in den letzten Jahren, / Jahrzehnten. Und das hängt doch sicher auch damit zusammen von diesem Mindset, wenn du dir überlegst, wenn du vor 150 Jahren eine Firma aufgemacht hast, dann hast du wahrscheinlich in Maschinen investieren müssen, in große Produktionshallen, in Fabriken, in Mitarbeiterstaff und was auch immer, dass das irgendwann mal zum Laufen geht, also sprich mit einem großen Kapitalaufkommen. Heute wird es ja salopp formuliert schon reichen, wenn man einen Laptop hat, den aufklappt und dann eine gescheite Geschäftsidee und dementsprechend das Geschäft ausrollt. Und das merkt man auch, wenn man die Vermögenswerte von den großen S&P 500 Unternehmen heranzieht, dass mittlerweile über 90% der Vermögenswerte sogenannte immaterielle Güter sind, also sprich Patente, geistiges Eigentum und alles, was damit zusammenhängt. Und das ist etwas, was in meiner Welt einfach, in Europa noch nicht so stark angekommen ist, wie es vielleicht sein sollte. Das heißt, dort setzt man halt eher noch auf diese alte Industrie beziehungsweise auch dieses alte Mindset. Und das spricht dann auch dafür, so wie du sagst, dass man eben gängige Dinge, die vielleicht vor 10, vor 20 oder vor 30 Jahren funktioniert hat, ja immer noch sehr stark supportet, auch mit Geldmitteln und Geldflüssen.
Ja. Ich hatte den Eindruck, dass die Europäer, ist jetzt hart gesagt, also die wenigen Europäer, oder die meisten waren deutschsprachig, mit denen ich gesprochen habe, in all den letzten 15, 20 Jahren diesen Skalierungsweg überhaupt nicht verstanden haben, den du jetzt gerade beschrieben hast. Also wenn man denen gesagt hat, das ist ein einfacher Satz, ja. Mein Lieblingswort im Deutschen ist Grenzkosten, weil es keiner kennt. Die es kennen, verwenden es falsch. Das ist irgendwie wie Deckungsbeitrag, ja. Das ist jeder Schwatz Deckungsbeitrag und es meint jeder was anderes. Bei den Grenzkosten ist glaube ich auch so. Und irgendwann, als ich immer mal versucht habe zu erklären, so ein richtiger Hebel bei dieser Digitalisierung ist dieses Verschwinden der Grenzkosten. Die werden natürlich nicht auf Null gehen, aber die gehen asymptotisch in die Nähe dahin. Und das ist ja genau der Effekt, Josef, den du beschrieben hast. Ja. Und wenn du das jetzt passt mit dem Effekt der Investitionsbarrieren, das heißt, ich habe irgendwie ein Geschäftsmodell gehabt, da habe ich Fabriken für Autos überall in der Welt hochgezogen, Ich habe da Milliarden reingesteckt und habe die Milliarden relativ schnell zurückgekriegt. Dann habe ich zwar mein Geschäft schon gemacht, rechnerisch, aber die Investitionsbarrieren, die stehen ja noch rum. Jetzt versuchst du dich natürlich so lang wie möglich an der alten, selbst wenn du dich jetzt mal nicht mit Stahlwerken oder so denkst, das ist ja besonders grauslich, ja. Aber wenn du jetzt so Automobile, die sind ja noch halbwegs modern, Stahl ja vielleicht nicht so sehr, ja. Aber Auto kann man ja auch noch streiten, das ist ja auch schon 100 Jahre. Aber was macht man als ein Hersteller von Dingen, die irre teure Fabriken gekostet haben? Ob beim Aufbau, die Fabriken stehen alle noch rum, also ich lebe so ein bisschen mit den Sünden der oder den glorreichen Effekten der Vergangenheit. Und jetzt sagt einer zu mir, jetzt kommt der Markus und sagt, super, das musst du jetzt alles digitalisieren, mach mal Skalenfaktoren, mach mal deine Grenzkosten gegen null. Und sagt er, du bist ja super. Ja, ich habe hier Hochöfen und Stahlwerke und Automobilkarosseriepressen und hochmoderne Fertigungsmethoden. Ich habe Leute, die haben sich auf das Bearbeiten von irgendwie Dingen fokussiert. Das heißt, das ist auch die Ausbildung, die wir haben. Ja, und die soll ich jetzt auf Computer und Programmierung umschulen. Zeigst du mir gerade, wie das geht?
Na gut, das ist genau der Punkt, was du ansprichst. Das kann ich an und für sich nur unterstreichen. Und wie gesagt, man sieht es eigentlich eh schon bei der Branchenstruktur, wie du das jetzt überhaupt siehst, wenn man sich das anschaut. Also in Europa ist es ja nach wie vor so, dass der größte Aktienmarkt in Europa ja im Vergleich zu, ja, ich habe jetzt einmal so eine alte Studie gefunden aus dem Jahr 1900, das ist jetzt 120 Jahre her. Und wenn man sich das vorstellt, war der US-Anteil an dem Weltaktienmarkt damals ungefähr 14%. Mein Gefühl zu bekommen, jetzt sind wir bei 60%. Damals, und das ist relativ krass, war Deutschland bei 12,6%, also an und für sich relativ gleich hoch wie die USA. Wenn man sich jetzt Deutschland anschaut, ist man bei 2% im Weltaktienmarkt. Und es hängt dann teilweise auch von dieser Branchenstruktur her zusammen. Das heißt, wenn man sich jetzt diese Branchenstruktur von 1900 hernimmt, dann war eben die Eisenbahn ja das Thema schlechthin. Also das war quasi diese AI im Jahr 1900.
War auch so monopolistisch, ne?
Musste ja, man absolut, genau. Irgendwie. Hat auch die gleichen Ängste geschürt, witzigerweise.
Absolut, genau. Jetzt sind wir halt im Tech-Bereich unterwegs. Nur wenn du dir jetzt die Branchenstruktur von beispielsweise vom englischen Aktienmarkt anschaust, von UK anschaust, dann ist der Technologieanteil also eher gering. Das heißt, wir haben immer noch die Industrie, die stark vorne ist. Wir haben den Bereich Healthcare, also das Gesundheitswesen. Wir haben den Bereich Energie, der da irgendwo noch stark drinnen ist. Und auch der Finanzsektor, der in Europa sehr dominant ist. Aber dieser Technologiebereich ist eben nicht so. Und das ist eben ein Punkt, wo man relativ klar sieht, dass Europa ja doch massiv an Bedeutung verliert. Das heißt, wenn ich jetzt nur den Anteil hernehme, 11% Frankreich, 12% Deutschland, 24% UK, das heißt, dann bin ich schon bei fast 50% des Weltaktienmarktes, was eben nur diese drei Länder ausmachen. Österreich zum Beispiel war damals auch mit 5% gewichtet im Weltaktienmarkt, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Das müssen wir dazu sagen, es war ja auch ein anderes Österreich.
Das war ein anderes Österreich, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz bei 5%, das ist jetzt ein Niveau, da bist du an und für sich jetzt, was du jetzt bei Japan bist. Und das ist ja also nach UK oder nach der USA ja nach wie vor der größte Markt überhaupt. Und wir müssen uns jetzt einfach auch die Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Zeit um? Wie können wir das Ganze eben, auch was du ansprichst mit dem Thema Skalierbarkeit, sind die Geschäftsmodelle, was wir in der Vergangenheit gehabt haben, auch wirklich noch zukunftskräftig? Wie gehen wir mit dem Thema AI um?
Vielleicht müssen wir das erklären für alle Zuhörer, was wir mit Skalierbarkeit meinen. Also für mich ist das dieser Effekt, ich komme noch mal eins zurück, wenn ich meine Kosten zusammenbaue und ich habe einen Teil fixe und einen Teil variable, ja, dann würde ich sagen, okay, die Variablen, das sind also so, wenn ich es jetzt ganz nach sturer alter Beratermethode mache, dann sind ja sogar meine Personalkosten variabel. Sprich zu 100%, also ihr kennt ja den alten Beraterwitz, da kommt ein Strategieberater an die Himmelspforte, ja, und der Petrus öffnet die Tür und sagt, hey, Sie haben einen schwarzen Anzug, Sie haben schwarze Anzugkurve, Sie sind Berater, Sie kommen hier nicht rein. Und daraufhin sagt der Berater, ich will überhaupt nicht rein, hier müssen 30% raus. und das heißt also, also aus Beratersicht sind die Personalkosten 100% zumindest beweglich, ja, beeinflussbar. Und wenn ich jetzt was mit Computern, irgendwas Kluges mache, mit KI oder sonst wie, oder Mathematik, nennst du, wie du willst, ja, dann ist ja sind meine Vervielfältigungskosten meines Produkts, wie du vorhin sagst, Josef, ist ja im Prinzip ein Knopfdruck am Notebook. Ja, das heißt, das Ding besteht massiv aus irgendwelchen Programmierarbeiten, die stecke ich einmal rein. Also irgendwie, da ist dann halt so eine Entwicklung und die mache ich dann auch noch ein bisschen hinterher. Und es gibt ja sogar Firmen, die weiterentwickeln, obwohl sie schon ein gutes Produkt haben, obwohl die meisten nicht in Amerika sind. Kleiner Witz, Entschuldigung. Mhm. Und aber selbst das könnte ich noch irgendwo auf der Welt machen lassen. Wäre also variabilisierbar. Ja. Und ich könnte das ruckzuck offshoren und einshoren und auslagern. Da bin ich sogar noch relativ beweglich. Das heißt, dann habe ich noch die Kosten des Vertriebs und des Marketings und ansonsten nur noch vielleicht einen Stuhl. Aber keine Fabriken und kein Stahl und nichts. Das heißt, wenn ich das jetzt mal 100 machen will, ja, dann brauche ich nicht 100 mal so viel Vorbereitung, sondern eben nur 100 mal so viel Knopf drücken. Und das ist die Skalierbarkeit. Das heißt, der Umsatz würde, wenn es funktioniert, viel, viel schneller wachsen als das, was ich reingestopft habe. Und das passt zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ich habe relativ leichte Firmen im Eigenkapital, nicht im Eigenkapital, im Anlagenvermögen. Weil das, was ich da früher gehabt habe, ja, diese Riesen alles reingestopft in Fabriken, das brauche ich alles nicht. Und damit wird das Geld, das ich verdiene, auch wieder frei. Schneller. Und dann kann ich es wieder schneller reinvestieren. Das ist so die Effekte, die wir so unter Skalierbarkeit sehen. Stimmt das?
Absolut, ja. Wie gesagt, für mich ist da der Inbegriff dessen, wo man auch sieht, wie sich die Welt verändert, eben von Microsoft. Also allein von einem Geschäftsmodell, wenn man sich überlegt, früher hat man sich eine DVD und eine CD gekauft mit dem Windows, das hat man dann, weiß ich nicht, ein paar Jahre auf seinem PC gehabt und das war's. Mittlerweile läuft das ja alles mit Abo-Modelle. Das heißt, du zahlst monatlich einen kleinen Beitrag, aber das heißt, du bist dann immer in diesem Cashflow-Modell drinnen. Und bei Microsoft ist für mich auch ein Begriff der Skalierbarkeit, weil im Endeffekt ist es ja relativ egal, wie viele Lizenzen die haben, wenn das alles über diese Online-Plattform funktioniert. Das heißt, vom Mitarbeiter-Staff oder Sonstiges brauche ich ja de facto nicht mehr, ob ich jetzt eine Lizenz oder vielleicht 100 weitere Lizenzen irgendwo mit an den Markt bringe. Und das ist schon etwas, was diese Unternehmen schon verstehen, wie man dann wirklich langfristig auch Erträge generieren kann.
Ich glaube, die haben noch was Zweites verstanden, was noch brutaler ist. Sie haben diese Plattformökonomie entwickelt. Das hat, glaube ich, in Deutschland die allermeisten am Schluss abgehen. Wollen wir das gleich machen oder steigen wir da nachher ein, Björn, und du leitest uns durch? Denn das wird, glaube ich, ein ganz eigenes Thema für die Industrialisierung.
Ich würde gerade noch einen Punkt dazwischen schieben, nämlich ich glaube, ein wichtiger Faktor, den wir gerade sozusagen so am Rande gestriffen haben, ne? Ich sag mal, du hattest eben sehr schön ausgerollt, ich habe eine riesen Investition, wenn ich Fabriken bauen möchte und so weiter, was auch eine natürliche Markteintrittsbarriere ist. Ja. Und genau diese Markteintrittsbarriere fällt jetzt natürlich auch in der Softwareentwicklung instantan weg. Also das heißt, sobald jemand kommt, der auch nur marginal, also man sieht es jetzt gerade sehr, sehr schön an einem Beispiel, wo man lange niemals gedacht hätte, dass es ein Problem wird, nämlich bei Google. Auf einmal stand ein OpenAI vor der Pforte und hat gesagt, so jetzt habe ich eine Technologie, die eigentlich deine Suche, dein Milliardengeschäft komplett verdrängen kann. Es macht das komplett obsolet. Ja, man hat lange, lange Zeit, und ich glaube, das ist in dem Sinne, war es auch lange Zeit so, ja, gedacht, Google ist der absolute Vorreiter in KI-Technologie. Ja, und die sind mit Sicherheit auch nicht blöd. Die waren aber genau in dem gefangen, was man klassisch das Innovators Dilemma nennt. Das heißt, ich habe ein Geschäft, was mir wahnsinnige Gewinne abwirft, was ich mir selber unter den Füßen wegziehen müsste. Ja, und letzten Endes der Gesang des Silicon Valley ist immer, ja, disrupt yourself und so weiter. Und da hat man sehr, sehr schön gesehen, dass das in der Praxis dann doch auch mal in die Hose gehen kann. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenfaktor, der aber natürlich gleichzeitig auch ein Asset der tradierten Unternehmen ist, nämlich diese Markteintrittsbarrieren sind nach wie vor hoch. Ja, ich sag mal, ein Tesla zum Beispiel, der sich angestellt oder angeschickt hat, um einen Automarkt zu disruptieren, hat mittlerweile auch massive Probleme. Ne? Und das führt natürlich zu einem weiteren Thema. Gerade Tesla ist für mich ein Premium-Beispiel dafür, dass Amerikaner natürlich auch wahnsinnig gut im Marketing sind. Und die hatten am Ende eine Marktkapitalisierung, die völlig irrwitzig war. Ne? Also das war am Ende eine Luftblase, die in keinster Weise mehr dem entsprochen hat, was reale Erwartungen sind in meinen Augen. Und darüber
dann gesagt. Du sagst wahr, hast du die schon in den Keller gebracht, die Särge?
Nein, aber die Bewertung hat sich ja zumindest schon mal wieder ein bisschen egalisiert, sagen wir es mal. Also es ist ja weit entfernt von
Peak. Höfliches Wort für ist kleiner geworden.
Ja, Börsengröße hat mehr halt mehr salbiert, oder?
Ja, deswegen, also dementsprechend, wir bewegen uns da ja wieder so in normale Gefilde, ne? Was aber in meinen Augen auch zeigt, dass natürlich an Investitionsmärkten auch die Wahrnehmung und die Botschaft, die ich sende, natürlich eine ganz, ganz entscheidende ist. Und in meinen Augen ist das ein weiterer Faktor, an dem es in Europa so ein kleines bisschen scheitert. Ja, wir versäumen es irgendwie, positive Geschichten zu erzählen.
Na, absolut. Also das ist sicher ein Punkt. Auch dieses, wie man in Österreich sagt, das Jammern oder diese Jammerkultur, was man hat. Beziehungsweise auch diese gewisse Weise, diese Zukunftsangst. Ja. Das merkt man jetzt auch bei dem Thema, ich habe KI relativ stark, also greifen wir es lieber nicht an, ich habe Angst. Also was weiß ich, von Wissensarbeiter beginnend bis hin zu den Normalsterblichen, wir rationalisieren uns selbst weg. Aber wie gesagt, so wie ihr das auch ansprengt, das ist ein ganz klassischer Punkt, wenn man sich die Top 10 der Unternehmen der Welt anschaut, also von dieser Marktkapitalisierung her, dann haben wir an und für sich 7 Unternehmen, die gegenwärtig mit mehr als 1 Billion bewertet sind. Und ja, abgesehen von Saudi Aramco, also den saudischen Ölkonzern, haben wir da nur Technologieunternehmen drinnen. Also von einer Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, also Facebook. Und dann kommt vielleicht noch als nächster der Berkshire Hathaway, also dieser Warren Buffett-Konzern, der aber auch sein Geld in Apple-Aktien großteils investiert hat. Also da dreht sich das dann irgendwo. Das heißt, du kommst an dem Thema eh nicht wirklich vorbei.
Ja, absolut. Vielleicht, um nochmal ein bisschen von dem Problem wegzukommen, hin zu den Chancen. Ich hatte demnächst eine interessante Diskussion mit, du kennst sie, Gudrun Töpfer, Markus, auf LinkedIn. Und zwar ging es darum, wo könnte denn das Potenzial europäischer Firmen liegen? Und da haben wir uns so ein bisschen vorgearbeitet zu der Theorie. Also amerikanische und chinesische Firmen sind sehr gut darin, sagen wir mal, flache Probleme schnell zu lösen.
Ja.
Europäer haben zum einen Zukunftsangst, aber zum anderen noch eine positive Eigenschaft, nämlich einen Hang zum Perfektionismus und auch einen Hang zur Komplexität. Das heißt, liegt vielleicht die Chance Europas darin, hochgradig komplexe Probleme zu lösen in Zukunft?
Frage mich jetzt oder an den Markus? An
euch beide.
Ich hab mich gedrückt mit der Antwort. Ich habe gehofft, ich bin höflich.
Also, ja, dann sage ich es. Markus, wir schätzen dich alle für deine wahnsinnige Unhöflichkeit.
Genau, dann kann ich noch nachdenken.
Ja. Seid ihr verrückt? Nein, wie gesagt, ich glaube schon, dass da eine große, große Chance Europas liegt und was ich auch überzeugt bin, dass Europa halt auch irgendwo für Qualität steht, so wie du es eh angesprochen hast. Das heißt, dieses schnelle Umsetzen, was auf der einen Seite natürlich ein Vorteil ist, was eben manche andere Regionen oder andere Unternehmen haben, findet man in Europa jetzt nicht so stark ausgeprägt, was aber im Umkehrschluss heißt, bei uns werden die Dinge halt mehr durchdacht, beziehungsweise bis ein Produkt jetzt wirklich marktfähig ist, ist aus meiner Sicht dort einfach eine Qualität dort auch drinnen. Und das ist sicher ein Punkt, wo wir uns in Europa halt stärker positionieren sollten, beziehungsweise müssen. Also es hat ja nicht einmal vor langer Zeit noch als das große Qualitätskriterium Made in Germany gegeben, was ja immer noch da ist, meiner Meinung nach. Aber das ist ein Punkt, wo man dann wirklich aus meiner Sicht einfach noch stärker draufgehen soll. Das zweite große Thema, wo wir uns sicher auch positionieren können, mit allen Stärken und Schwächen, was da irgendwo verbunden ist, ist auch das Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise wie wir mit diesen Themen umgehen. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft ein großes Thema werden, weil das Nachhaltigkeitsthema ist ja auch irgendwo ein bisschen ein Wohlstandsthema, was wir hier haben. Da gibt es ja dann komplett unterschiedliche Ansichten zwischen dem amerikanischen Ansicht und dem europäischen Ansicht. Und in Europa gibt es untereinander auch wieder unterschiedliche Ansichten. Das ist auch vollkommen klar. Vorteil und Nachteil irgendwo zugleich. Aber das sind sicher Themen, wo wir uns als Region aus meiner Sicht ganz gut positionieren können.
Ja. Markus, jetzt kommt die brutale Ehrlichkeit oder Unhöflichkeit. Du schaffst es ja immer, deine Unhöflichkeit einigermaßen nett zu verpacken.
Das ist genetisch.
Ja.
Wenn du genetisch aus dem Großraum Wien kommst, lernst du Höflichkeit.
Ja. und zynischen Humor.
Das kommt vor.
Ja.
Also das ist echt hart. Also ich habe manchmal den Eindruck, also ich sehe es nicht ganz so positiv, ich habe manchmal den Eindruck, wir bringen uns um in unserer eigenen Komplexität, ohne die, sagen wir mal, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, was Komplexität ist und was ich darunter verstehe. Ich glaube, die Komplexität, das Wort ist schwierig, ja. Die Komplexität, die wir im Alltag meinen, das ist aus meiner Sicht nicht dieselbe, die tatsächlich uns umgibt, und das ist auch nicht die wir bewältigen müssen. Ich glaube, wir meinen mit Komplexität Dinge, die wir nicht ganz verstehen.
Hm.
Und ich bleibe mal bei dem Beispiel unserer unseres Lieblingsdauerthemas in den Medien, Klima. Das ist sicherlich so eins der am stärksten komplexen Themen überhaupt. Und diesem Ganzen wohnt jetzt etwas inne. Jetzt wird es etwas mathematisch-philosophisch, was eigentlich zur Unbeherrschbarkeit wird. Ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, wir haben Systeme voll von Rückkopplungen, wir haben Systeme, die sind, ja, also physikalisch-mathematisch würde man sagen, die sind hochgradig nicht linear. Also die verhalten sich irgendwie ganz anders. Beispiel diese Pandemie, da hat man es, glaube ich, gut gesehen, was nicht linear heißt. Das heißt, wenn es mal angestoßen ist, wächst es wie blöd. Wenn du es dämpfen willst, geht es auch wieder runter wie blöd. Also das ist alles so nicht kleiner Anstoß, große Wirkung, kleiner Anstoß, kleine Wirkung, großer Anstoß, große Wirkung. Das wäre linear. Was wir aber bei Komplexität haben, ist das Gegenteil. Wir haben kleiner Anstoß, riesengroße Wirkung. Und das ist schon ein hartes Gebiet, sich mit diesen, und ich glaube, wir hängen uns auf in diesen Dingen. Wir tun so, als ob wir diese Komplexitäten irgendwie verstehen, indem wir sie auf simple Effekte reduzieren. Das hast du bei der Klimadiskussion, glaube ich, ganz gut. In Wahrheit ist die so urkomplex, dass auch die Experten sie selber nicht verstehen, aber in den Medien wird so getan, als ob das alles verständlich ist und man das einfach auf einfache Dinge runterbricht. Und ich glaube persönlich, dass das Riesengefahren sind. Warum erzähle ich's? Weil das auf unsere Infrastrukturen zutrifft. Und ich glaube, jetzt komme ich wieder auf mein Lieblingsthema in Europa, nämlich die Bestandsstrukturen und diese Legacy, also diese ererbten Probleme aus der Vergangenheit. Und unsere ererbten Probleme sind eben Investitionsbarrieren plus Infrastrukturprobleme. Und diese Infrastruktur wird stündlich komplexer und die sichern wir nicht ab. Das heißt, wir sind gleichzeitig gefangen in unserer alten Produktionsumgebung. Ja, wir versuchen gleichzeitig unsere Infrastrukturen wirtschaftlich zu optimieren. Und das funktioniert bei Infrastruktur nicht. Das ist meine größte Überzeugung. Ich glaube, die kritische Infrastrukturen wie Wasserversorgung, Energien, Computer, all diese Dinge, die da, also vom Krankenhaus über die Feuerwehr, da weiß man es schon, ja. Die muss man doppelt, dreifach und vierfach nehmen. Weil die, wenn man die auf Kante arbeitet und sagt, da muss ich Stoff sparen, da muss ich die Naht ganz vorne setzen, dann fällt das ganze Ding irgendwann zusammen und um. Und wir machen das gerade mit unserem Energiesystem. Um mal ein Beispiel zu nehmen, ist aber sicherlich nicht das Einzige. Wir haben das, glaube ich, auch bei Wasserversorgung, Müll und allen anderen Dingen, ja. Und wir versuchen gerade, diese Dinge auch zu optimieren. Wir haben es erst über Jahrzehnte versucht, wirtschaftlich zu optimieren, über diese Private-Public Partnerships. Jetzt versuchen wir es durch Umbau zu optimieren. Ich glaube, das gibt alles, also mein Gefühl ist, das gibt ein Riesendesaster. Und wenn wir das jetzt im Wirtschaftssystem parallel auch noch tun, dann haben wir nichts mehr, was noch sicher steht. Das heißt, wir sägen an allen unseren Säulen gerade herum. Ja, und ich glaube, das tun wir mit sehr wenig Bedacht. Und dazu kommt eine Komplexität, die von außen auf uns einwirkt und die wir überhaupt nicht beherrschen mehr, weil die unbeherrschbar ist per se, weil das chaotische Systeme sind. Und jetzt wird das Ganze so, ich glaube, jetzt sind einfach Länder im Vorteil, die einfach gar nichts haben. Und ich will das an einem einzigen Beispiel, dann höre ich auf zu reden, aber an einem einzigen Beispiel erzähle ich das. Als ich in der Grundschule war, das ist so lange her, dass die damals noch Volksschule ist. Da haben wir gelernt, also wirklich das war irgendwie vierte Klasse oder so, ja. Da haben wir gelernt, warum geht's den Deutschen so gut? Jetzt kommt die Erklärung, weil die den Krieg verloren. Das war damals noch gar nicht so lange her, also im Vergleich zu heute. Und in Deutschland hat alles kaputt und alles, was man neu bauen musste, war neu. Und dann hat man uns das immer erklärt am Beispiel der englischen Industrie. Da war halt alles noch da. Das war ein Riesenproblem für die, weil die auf einmal nach dem Zweiten Weltkrieg mit Maschinen aus dem Ersten Weltkrieg dastanden. Das heißt, sie hatten ihre alte Legacy-Infrastruktur und daran haben die sich jetzt hochgezogen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis die sich modernisiert haben und teilweise hat es die englische Industrie ja gar nicht mehr geschafft, wie wir heute sehen. Genau das kann uns auch passieren. Wir haben super Industrien aus dem Nord von 1960, aber wir schaffen teilweise den Umbau. Ich bin jetzt etwas extrem, ja. Vielleicht aus den 1980er, 1990er Jahren. Jetzt schaffen wir den Umbau.
Ja. Aber das stützt ja eigentlich so ein bisschen die These, dass es manchmal besser ist, quasi Altes komplett loszulassen und vollständig neu zu bauen. Ne? Also in dem Sinne muss man ja auch
dafür
sagen...
Dafür waren die Kriege... Es ist ganz brutal, aber dafür waren die Kriege früher gut.
Der Witz ist aber ja
kein
der.
Kein Mensch, ne? Mensch sagen, das ist natürlich hart.
Aber die Kriege zwingen dich dazu, das zu tun. Du kannst aber diese unternehmerische Entscheidung ja auch selber treffen. Du musst sie finanzieren können.
Bei Kriegen kommt keine Gewerkschaft und sagt, hey, das darf man aber nicht. Aber beim Krieg ist alles kaputt und jeder sagt, oh, wir müssen was neu bauen.
Ja, aber ich sage, ich komme von einer ähnlichen, zu einem ähnlichen Schluss, allerdings von einer anderen Seite. Und zwar ist das insofern so, dass wir in meiner Wahrnehmung jetzt absolut in einer Wohlstandsgesellschaft leben, auch Generation Erben. Da kommt eine gewisse Bequemlichkeit dazu und mit dieser Bequemlichkeit kommst du irgendwo in einen Verwaltungsmodus rein. Und wenn du jetzt keinen Druck hast, auch auf persönlicher Ebene da irgendwo etwas zu liefern, beziehungsweise etwas in Anspruch zu nehmen, dann ist ja auch das Thema, was ihr angesprochen habt mit dem Entwicklungsthema, einfach einmal kritisch zu hinterfragen. Und das Thema mit der Infrastruktur her, das sehe ich, aber wie gesagt, da komme ich jetzt von einer etwas anderen Seite her, eher aufgrund der Verschuldungsproblematik her, weil okay. Die Verschuldung ja komplett Oberkante, Unterlippe ist. Das heißt, ich habe eigentlich kein Budget und dementsprechend das Einfachste, was ich sparen kann, ist einfach meine Infrastruktur. Wenn ich heute keine Straßen erneuere, dann wird mich das gegenwärtig nicht umbringen. Nur wenn ich das 10, 15, 20 Jahre lang nicht mache, dann werde ich irgendwann einmal ein großes Thema haben. Und das betrifft ja nicht nur die Straßen, sondern alles, was rundherum kommt. Und in Bezug auf die kritische Infrastruktur sollten wir uns auch überlegen, aber da kommen wir jetzt wieder in ein anderes Themenbereich rein. Wir werden jetzt systematisch aufgekauft, gerade von chinesischen Investoren, die irgendwo ihre eigenen Gelder haben, strategische Investments machen, sich bei großen Unternehmen beteiligen, ob das jetzt ein DAX-Unternehmen ist oder sonstiges, oder auch kritische Infrastruktur kaufen und sich damit dann natürlich auch ein gewisses Know-how einkaufen. Und das sind halt schon Themen, wo halt gewisserweise, wenn ich es jetzt ein bisschen hart formuliere, vielleicht sogar ein Ausverkauf Europas droht und wir uns einfach jetzt auch einmal überlegen sollen, was ist unsere Rolle überhaupt, wie können wir das Ganze machen, beziehungsweise wie können wir auch unsere Positionierung in der Welt überhaupt wahrnehmen.
Meinst du, das wird so eine Art umgekehrte Kolonialisierung dann? Also ich meine, Ausverkauf der Infrastrukturen ist ja genau das, was der Europäer im 19. Jahrhundert und die Amerikaner viel, viel höflicher im 20. Jahrhundert gemacht.
Da hieß das halt Coca-Cola. Ich habe noch nicht vom Wort her noch nicht drüber nachgedacht, aber in gewisser Weise ist das so. Man braucht nur schauen, welche Entwicklung jetzt da China die letzten 20, 25 Jahre gemacht hat. Man ist von der Werkbank der Welt irgendwo mal hin zu einem hochinnovativen Land, beziehungsweise auch zu einem Entwicklungsland. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass eben viel Know-how eingekauft worden ist und dass einfach die Gelder, was eben in China da waren, auch mit den ganzen 10-Jahres-Plänen, aus meiner Sicht wirklich auch aus ihrer Sicht gut positioniert worden sind. Allerdings für Europa ist das natürlich ein bisschen genau die Gegenseite. Und wir verlieren dadurch einfach massiv an Konkurrenzvorteil, was wir gehabt haben.
Das ist aus meiner Sicht auch die größte Gefahr für Europa. Also dass man umgekehrt, aufgrund der existierenden Strukturen, aus denen man nicht raus will, faktisch sich selber da reinführt, die verlängerte Werkbank für andere zu werden, weil man auf einmal die Blechbiegerei macht. Also vereinfacht formuliert, wenn man die Welt einteilt in verschiedene Klassen von Skalierungsmöglichkeiten, dann ist in Klasse 1 sind alle die digital arbeiten. Das sind dann die zukünftigen Arbeitgeber, weil da die Produkte entstehen. Jetzt sagt man, ja, es wird am Ende wird immer einer ein Blech brauchen oder ein Auto oder sowas. Ja, schon. Aber die Frage ist, wie viel Know-how ist dann noch?
Das wird nicht möglich sein. Ich meine, ich gebe da recht von Grundthese, aber ich glaube, das wird mit unseren Gehaltsniveaus nicht möglich sein. Genau. Wenn du schaust, wenn du Werkbank der Welt bist, dann wirst du das nicht mit unseren Durchschnittsgehältern zusammenbringen. Das wird nicht funktionieren.
Ja, das ist genau das. Du verarmst dann auch an der Werkbank. Du bist dann hinten weiter und dann bist du weiter abhängig von der Wertschöpfung. Das ist ganz klar. Es ist nicht so einfach, wie ich sage, glaube ich. Das muss man auch dazu sagen. Wenn man jetzt gerade, verzeiht bitte, das Beispiel Tesla nimmt, da hast du ganz viel, also vordergründig, ja. Vielleicht hat es nicht immer geklappt. Im Prinzip können Teslas ja autonom fahren, wir wissen es ja halt nur.
Funktioniert halt nur nicht.
Und es ist ja die berühmte Software auf Rädern, vielleicht ist es doch nicht so viel Software. Der Tesla ist vielleicht deswegen ja nach Deutschland gegangen, weil er gesagt hat, ich gehe ins Kern der Industrie, ins Kernland der Industrie, wo ich wirklich Spaltemaße, das Gemeine, ja, das berühmte Spaltmaß, also wo ich Fertigungstechnologie erlerne. Spaltmaß ist ja nur eine Dimensionsverzerrung. Das ist ja eine Dimensionsverkürzung von ganz vielen Einflussgrößen auf ein einziges Wort. Aber wo er wirklich diese ganzen Einflussgrößen lernen kann und dann sagen kann, ich lerne mal große Serien zu bauen und trotzdem individuell zu fertigen. Vielleicht kann er das vorher nicht. Ja? Wenn man sich die Qualitätsdiskussionen anschaut, ist da ja vielleicht auch was Wahres dran. Also ich will damit sagen, es ist nicht so einfach, dass man auf Knopfdruck sagt, ich mache jetzt die Software und ihr seid alles die Blechbieger. Aber es ist ein Prozess, der am Ende dieses Ergebnis haben kann, dass der die Software baut, die Innovation hat und das Denken machen kann, ja logischerweise wegen dieser Skalierung dann eben auch am vorderen Teil der Wertschöpfungsskala sitzt, weil er mit ganz wenigen Leuten ganz viel Umsatz machen kann. Entsprechend gehen da die Gelder hoch. Und die Blechbieger, die vorher gesagt haben, ja, ich war super, sind immer noch super, aber es wird nicht mehr bezahlt.
Ja, das in dem Sinne, ne, ich sage mal, wenn man es mal runterbricht, ich bin überzeugt davon, dass wir in Europa die beste, also zumindest maschinenbautechnisch, die beste Fertigungstechnik der Welt haben. Ich, glaube, da gibt es keine andere Region, die das genauso gut kann. Ja? Das, was bei uns natürlich immer problematisch wird, wir haben ein sehr, sehr hohes Lohnniveau und wir haben halt diesen Hang zur Komplexität in gewisser Weise, der aber natürlich das Erste wieder befeuert. Also das heißt, der Wunsch, Dinge zu durchdringen, der Wunsch, Dinge zu perfektionieren, fördert natürlich auch diesen Qualitätsgedanken. So, um dieses Lohnniveau jetzt aber runterzudrücken, und da liegt das ist eine meiner Thesen, wie du das ganze Thema, sage ich mal, ein bisschen abmoderieren kannst, ist natürlich Digitalisierung mit Fertigungstechnik zu verbinden und zu sagen, die Flexibilisierung einer Hightech-Produktion ist genau das, was wir können. Und ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Hidden Champions, die man so gut wie gar nicht wahrnimmt, die aber aus Europa kommen. Also das mein Lieblingsbeispiel ist immer ASML. Ja, kennt kein Schwein, ist die Firma, die für alle Halbleiterfertigungsanlagen dieser Welt, also alle in Taiwan, die Lithografiemaschinen herstellt. Also das heißt, die Maschinen, mit denen die Belichtung der Siliziumwaffe nachher hergestellt wird. Und das sind Dinge, wofür man ein sehr spezielles Know-how braucht und halt vor allen Dingen auch nicht nur ein Know-how, sondern auch ein gewisses Mindset. Das ist ein anderes Mindset als das Digitalisierungs-Skalierungs-Mindset. Und ich glaube, da könnte noch eine Chance liegen für Europa, um das ganze Thema anzugehen. Was ich halt sehr schade finde, und das ist auch was wir in unserer täglichen Praxis erleben, ist, man tut sich sehr, sehr schwer damit, Digitalisierung anzufassen in der Fertigung, weil es halt manchmal so abstrakt ist und man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Und der ROI ist ja vielleicht auch nicht ganz so klar rechenbar, wie ich kaufe mir eine neue Maschine. Ne?
Ich glaube, darf ich was sagen? Also da war die Komplexität.
Ja, absolut. Ja,
genau. Das ist das, was ich die letzten 15 Jahre beobachtet habe. Genau wegen der Komplexität kommen wir mit der Digitalisierung nicht weiter.
Und vor allem mit dem Unsicherheitsfaktor, weil du nicht weißt, was rauskommst. Und das ist ja wieder genau das Thema, was wir auch haben. Das ist das Gleiche wie bei einem Aktieninvestment. Du weißt am Ende des Tages nicht, was rauskommt. Und zum Thema Komplexität, das kann ich auch unterstreichen, da möchte ich nur eines reinführen oder ins Feld führen, weil es mir gerade letzte Woche einmal aufgefallen ist. Und zwar haben wir die Wall Street-Schätzungen für den Aktienmarktkurs bei Jahresende angesehen. Das war Stand April. Und sind alles top bezahlte Analysten und so weiter. Und wir reden jetzt von April bis Dezember, also Jahresende 2024. Und das Spannende ist, dass man eben gesagt hat, der Aktienmarkt wird zwischen, zwischen 8% plus und 19% minus machen. Und das auf diesen Zeitraum. Also im Endeffekt ist jetzt nichts, was wir jetzt nicht draufkommen sollten, aber da merkst du an und für sich schon, wie komplex die Welt überhaupt ist, beziehungsweise wie das ist.
Ist aber eine Aussage, der Form, wenn ich würfle, kommt eine Zahl zwischen 1 und 6 raus, ne?
Ja, du musst ja dreimal würfeln, dass du auf 19 kommst. Aber vom Prinzip her ist es so. Und ich glaube, das ist schon etwas, was wir halt, also wie gesagt, was ich in meiner Rolle als Investor halt oft miterlebt habe, dass sich viele darauf zu fokussieren und sagen, wo wird der Markt jetzt am Jahresende stehen, was ja völlig irrelevant ist. Relevant ist, ich bin jetzt am Zeitpunkt X und ich muss schauen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Chancen habe ich, welche Assetklasse bietet welche Chancen und Risiken und darauf basierend meine Entscheidung treffen. Das heißt, mein Job muss es sein, den Status quo zu bewerten und darauf basierend eine Entscheidung zu treffen. Und das Gleiche ist auch etwas, was man aus meiner Sicht als Unternehmer machen müsste. Das heißt, ich muss schauen, was ist momentan das Rahmenumfeld, wo geht der Trend hin, mit dieser Unsicherheit leben, dass ich am Ende des Tages ja gar nicht weiß, was rauskommt. Also ich gehe natürlich davon aus, dass das positiv ist, aber das ist eigentlich irrelevant zu sagen, ich muss jetzt, so wie du es angesprochen hast, Björn, den ROI auf die zweite Nachkommastelle genau rechnen, was im Jahr 2027 dann am Ende des Tages rauskommt. Das ist wahrscheinlich das Papier nicht wert, was man darauf schreibt.
Respektive, wenn man es dann mal macht, stellt man sehr, sehr schnell fest, dass die ersten Schritte die schmerzhaftesten sind, weil ich habe quasi keine Basis, auf die ich bauen kann. Wenn ich das Fundament aber einmal gebaut habe, dann die weiteren Business Cases zu finden und zu implementieren, die mir noch mehr ROI machen, ist meistens unproblematisch. Die ersten paar Schritte sind die große Hürde darstellen, sozusagen. Ja. Und danach wird es wieder.
Achso, sorry.
Ich war fertig.
Sorry. Aber ich glaube, dass wir jetzt einfach in einer Zeit leben, wo die Unsicherheit viel größer wird.
Ja.
Wenn das Rad jetzt nochmal 50 Jahre zurückdreht und ich ein Business aufgezogen habe in irgendeinem Unternehmen, dann war die Planbarkeit aus meiner Sicht relativ einfach und klar. Nur gegenwärtig in dieser disruptiven Welt, wo du eigentlich nicht weißt, ob dein Geschäftsmodell in 12 Monaten noch so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, ist das mit der Planung ja auch nicht mehr so, dass du das jetzt ganz linear weiterschreiben kannst und sagst, das bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. nicht einmal die Großen, mir das eher angesprochen, ob es mit Google sind davor gefeit.
Ja, absolut, absolut.
Wir dürfen dieses Nachhaltigkeitsthema nicht vergessen, das müssen wir ganz am Ende aufholen, aber ich wollte ganz kurz noch einmal zu einer weiteren Ursache kommen, weil du es gerade mit dem Google nochmal gesagt hast. Ich habe, aus irgendeinem Grund haben uns die Googles mal angesprochen vor, vielleicht ist das so 3 Jahre her, oder vielleicht war es auch so
an haben dem die euch bei Google gefunden?
Ja, und wir haben es gegoogelt. Also wir sind jetzt vielleicht nicht völlig unter den blödesten Unternehmen der Erdkugel, aber sicherlich nicht unter den größten. Also ich habe nachgerechnet, wir sind deutlich kleiner als Siemens und AB. Und
zusammen
haben die mit mir gesprochen und irgendwie wollten die kooperieren. Ich weiß leider, das Thema so halb wäre nicht mehr, ist auch thematisch, ist es unwichtig. Mir haben gegenüber gesessen eine promovierte Mathematikerin, eine promovierte Physikerin, ein promovierter Ingenieur und mindestens noch, also das war das Kaliber der Leute, die in ein Gespräch mit einer völlig unbedeuteten Wurschtelfirma wie uns gingen. Und ich saß da. Und ich habe gedacht, du lieber Gott, jetzt gehe ich mal davon aus, das war nicht deren alles, also die waren super nett und ganz sympathische Leute, aber es war sicherlich nicht die erste Führungsgarde, Google C-Level. Jetzt habe ich gedacht, wenn auf eine kleine Firma wie uns solch ein Potenzial an ausgebildeten Leuten losgelassen wird, was haben die denn sonst in der Firma? Und ich bin dann zu der Idee gekommen, die haben alles aufgesaugt, wie ein großer Bildungsstaubsauger. Alles, was an hochgebildeten Leuten da war, das haben die alle schon. Das heißt, für die klassischen, und jetzt komme ich wieder, Siemens und ABB, ist tatsächlich das gar nicht mehr über. Das heißt, wir haben noch ein zweites Problem, und da war ich wieder mit den Plattformökonomien. Da wird ein derartiges, darf ich das sagen, Schweinegeld verdient, dass die sich's leisten können, die aller superbesten Leute zu holen und die einfach mit Geld auszustatten und sagen, komm du mal zu mir, ich habe eh genug von dem Zeug, von diesen kleinen Scheinen mit dem Kopf drauf. Ja, und jetzt sind wir wieder bei der Skalierung. Denn und dann habe ich mir noch was Zweites überlegt, nämlich das Lohnniveau, dieses Einkommensniveau. Ich habe mir mal 3 Ecken der Welt rausgenommen und habe gesagt, Kalifornien, Silicon Valley Bay Area, irgendwo in Deutschland, nimm mal München, sicherlich nicht schlecht bezahltes Umfeld, ja. Und irgendwo in, wir nehmen mal Indien, ja, irgendwo im Rest der Welt. Und dann haben wir doch in der Vergangenheit immer gesagt, Mensch, wenn so der arme Durchschnittsinder oder die arme Philippiner, ja, wenn wir nehmen immer unser, sagen wir mal, bewegliches Einkommen und sagen, ja, wir haben ungefähr 10-mal so viel, ganz grob, ja. 10-mal so viel. Und dann sagen wir, ja, aber die Lebenserhaltungskosten. Sagen wir, ja, aber das ist egal. Das ist ja genau das, was den Schritt vom Schwellenland zum Industrieland ausmacht. Nämlich extrem hohes Nullniveau. Da bleibt vielleicht am Ende gar nicht so viel über, weil dann die die Lebenserhaltungskosten auch riesengroß sind. Aber dieser Abstand, dieser Faktor, das 7- oder 10-fache, das ist das, was den Unterschied in unserer Wahrnehmung ausmacht. Und jetzt geht's ganz einfach. Jetzt gehe ich nach Silicon Valley und in die Bay Area. Und da habe ich mal eben das 7-fache Einkommens- und Lohnniveau und eben auch Lebenserhaltungskostenniveau von München. Und wir denken immer, München ist teuer. Und dann würde ich sagen, dann ist der Großraum München und der Rest von Deutschland mittlerweile genauso eine Schwellenregion im Verhältnis zur Bay Area. Ja, wie wir immer gedacht haben, oh, die dritte Welt ist unser Schwellenmaßstab, ja. Und jetzt ist die Frage an dich, Josef, stimmt der Gedanke oder ist der völlig verblödet? Oder haben wir das gar nicht gemerkt und sind teilweise schon aus der Einkommens- und Lohnniveau-Seite, sind wir da schon Schwellenniveau in Europa?
Ah, das glaube ich nicht. Also wie gesagt, vom Einkommensniveau her beziehungsweise vom Wohlstandsniveau her sind wir nach wie vor bei den reichsten Ländern der Welt. Da spreche ich jetzt sowohl für Deutschland als auch für die anderen großen europäischen Länder. In Bezug auf die Produktivität beziehungsweise was dort auf der anderen Seite ist, schaut es wahrscheinlich anders aus. Und ich habe mir das unlängst einmal angesehen, also jetzt auf Österreich bezogen, aber vielleicht trotzdem nicht uninteressant, wenn man sich diese wirtschaftliche Entwicklung Österreich vom Bruttoinlandsprodukt in Relation zu den Amerikanern heranzieht, war man bis ungefähr 2014, 2015, also beginnend mit dem Jahr 1990, relativ synchron unterwegs, mit allen Ausschlägen nach oben und nach unten. Aber zwischen 2015 und aktuell geht der Gap einfach einerseits massiv auseinander. Das heißt, wir haben in der Corona-Zeit deutlich höhere Einbußen gehabt. Und dann im Umkehrschluss ist es eben so, dass eben dieser Aufwärtstrend, was nach dieser Corona-Zeit stattgefunden hat, eben nicht so stark war. Und was für mich besonders augenscheinlich ist, da gibt es ja bei uns an den Finanzmärkten auch diesen Einkaufsmanager-Index, ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen PMI, Purchasing Manager Index, der schwankt irgendwo zwischen 0 und 100, also alles über 50 heißt wirtschaftliche Expansion, alles unter 50 heißt eigentlich ein wirtschaftliche Abschwung beziehungsweise zum Teil eine Rezession. Dann gibt es laut Lehrbuch noch diese Schwelle von 42 Punkten. Das wäre meine Rezession. Deutschland liegt ungefähr bei 42 Punkten. Also total am Nullpunkt, beziehungsweise die Arme sind bei über 50. China ist ebenfalls bei über 50. Indien ist bei 59. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, ob dieser Indikator jetzt aussagekräftig ist, was für mich sehr wohl aussagekräftig ist, wenn ich unterschiedliche Länder miteinander vergleiche. Und dort werden vor allem Einkaufsmanager von großen Industrieunternehmen oder Unternehmen befragt, wie schaut es mit euren Aufträgen aus, sind die Auftragsbücher voll und so weiter und so fort. Und da hat man schon ein gewisses Grundgefühl, was man dort einfach hat. Und da stelle ich mir schon auch die Frage, wie ist es jetzt möglich, dass bei uns jetzt eben diese Wirtschaft nicht so richtig zum Tragen kommt, das heißt, dass dieser Gap wieder nach unten geht, wohingegen andere Länder halt einfach wieder massiv nach oben gehen. Und zum Thema, ob Österreich oder Deutschland oder ein europäisches Land jetzt im Nachteffen ist, das sieht man, glaube ich, relativ schön bei dieser Konsumgeschichte. Und jetzt im negativen Sinn, der Bereich der Nachhaltigkeit, gibt es ja diesen Earth Overshoot Day, wo man sagt, wenn das ganze Welt so leben würde wie das eine Land, wann wären alle Erdressourcen verbraucht, die wieder regenerierbar sind? Das ist natürlich auch eine mathematische Schätzung mit großer Komplexität. Das ist alles recht und schön. Das ist auch so.
Fakt ist aber trotzdem, vermutlich auch massiv falsch ist.
Ja, auch vermutlich massiv falsch ist. Aber wie gesagt, mit allen Fehlerquellen, was wir dort mit einrechnen, ist es so, dass wenn die ganze Welt so leben würde wie Österreich, hätten wir am, 4. oder 6. April alle Erdressourcen verbraucht. Wenn die ganze Welt so leben würde wie Deutschland, dann wären wir am 6. Mai. Und wenn die ganze Welt so leben würde wie Indien, würden wir nur 0,8 Erden benötigen. Das heißt, wir würden mit unseren Erdressourcen auskommen. Jetzt ist aber so, dass in Indien jetzt die Zahl des Mittelstandes bzw. der Konsumenten die nächsten 5 bis 10 Jahren ja explodieren wird. Das heißt, da werden ja irgendwo zwischen 500 Millionen und 1 Milliarde Konsumenten. Und als Konsument wird laut IWF jemand tituliert, der mehr als $10 pro Tag zur Verfügung hat. Da kennt man da schon auch, auf welchem Einkommensniveau wir hier in Europa sind. Und dann ist, glaube ich, auch relativ klar, in welche Richtung sich das weiterentwickeln wird. Und wenn ich nur diese Parameter ranziehe, dann muss man schon sagen, also gegenwärtig ist Europa sicher noch bei den reichsten Ländern der Welt. Wenn man das ganze Rad aber weiterdreht und wir uns so weiterentwickeln und dann irgendwo nicht unsere nötigen Akzente setzen, bin ich mir nicht sicher, ob das in 20 oder 30 Jahren auch noch der Fall sein wird.
Ja, sehe ich ähnlich.
Zum Nachhaltigkeitsthema müsste man ganz kurz sagen, die Atome sind nicht weg. Die heißen jetzt mal. Das ist, ja, ich erkläre das immer so. Also ich halte diesen Ansatz für massiv falsch, gedanklich.
Welchen sagen,
das ist irgendwie alles, ja, der Ansatz, dass man sagt, das ist nicht regenerierbar. Grundsätzlich ist alles regenerierbar. Das ist nur eine Frage von Aufwand. Die Atome sind ja nicht weg. Und wir tun immer so, als dass, also, nehmen wir als Beispiel PVC. Ja, da ist halt Chlor und Kohlenstoff drin und die könnte man alle wieder trennen. Mhm. Das Chlor kam irgendwann mal aus irgendeinem Kochsalz und der Kohlenstoff, der lag halt rum, das waren halt sedimentierte Dinosaurier als Beispiel, ja. Die holen wir jetzt wieder aus der Erdkugel raus. Ist ziemlich weit unten, aber das Zeug ist ja nicht weg. Das ist jetzt mal anders. Es ist nicht so super angeordnet, wenn man es als Mikroplastik zerreibt und ins Meer gießt. Da gebe ich ja jedem recht. Ja. Aber also das heißt, diese Kreislaufwirtschaft hat ein enormes Potenzial.
Absolut.
Ich glaube. Aus der Urgestanke kommt, ich meine, das wisst ihr aus der Forstwirtschaft. Und ich weiß nicht, da habe ich immer den klassischen Familienunternehmer von meinen Eltern irgendwo im Kopf. Das heißt, wenn ich jetzt langfristig orientiert bin und beim Nachhaltigkeitsthema, was mich halt stört, aber wie gesagt, da bin ich halt wahrscheinlich ein bisschen anders, ist, dass ja gewisserweise Nachhaltigkeit ja auch diese ökonomische Rolle hinzukommt. Und da habe ich immer diesen Familienunternehmer drin. Das heißt, wenn ich jetzt nicht nachhaltig wirtschafte, das heißt, wenn ich zumindest so viel erwirtschafte, dass ich leben kann, dann wird es mein Unternehmen über kurz oder lang nicht mehr geben. Weil so viele Reserven habe ich einfach nicht. Das heißt, mein Grundprinzip ist ja auch irgendwo dieses nachhaltige Wirtschaften. Und dieses klassische Nachhaltigkeitsthema ist ja da nicht klar definiert. In Europa ist der Fokus aber ganz klar auf dieses Klima, auf dieses E-Thema, Environment-Thema aufbezogen. Es gehört aber genauso das S-Thema, das Soziale dazu und vor allem auch das ökonomische Thema hinzu, um das auch irgendwo umzusetzen. Und der Urbegriff der Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft, das ist ja schon 200 Jahre alt, was eigentlich eh logisch ist. Ich darf nur so viele Bäume abholzen und da bin ich jetzt vielleicht nicht ganz d'accord mit deinen Ausführungen. Und wenn ich dann keinen Wald mehr hätte, dann kann ich keinen Wald mehr verkaufen und auch nicht mehr ökonomisch tätig sein. Und wenn ich jetzt ein bonusgetriebener Manager wäre, wo ich sage, mein Bonus hängt jetzt vom Jahresergebnis ab, dann heißt das für mich mit die Bulldozer rein in den Wald. und ich werde mal jahrzehntelang keine Bäume mehr verkaufen, aber mich für das letzte Jahresergebnis einfach abfeiern lassen und einen Mega-Bonus kassieren. Und das ist eigentlich der Punkt, was man als Unternehmer aus meiner Sicht einfach machen muss, wenn man langfristig erfolgreich ist, einfach dieses doch etwas längerfristige Denken und ein paar Ressourcen zurückhalten. Und in Bezug auf Ressourcen kommt auch das Thema Innovation. Ich brauche einen Teil meiner Geschäftstätigkeit, um quasi meinen Status quo überhaupt aufrechtzuerhalten, dass auch eine gewisse Incomes lukrieren kann. Aber ich bin gut darin beraten, auch einen Teil in Entwicklung zu investieren, mit dem klaren Zusatz, okay, ich weiß nicht, was rauskommt, ich weiß nicht, ob was rauskommt, vielleicht verschieße ich auch nur Geld und lerne etwas, ohne es wirklich zu wissen. Aber nur so werde ich es schaffen, langfristig überhaupt überleben zu können. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht sehr oft einfach vernachlässigt wird im Denken.
Ja, absolut.
Das heißt ja, wir brauchen einen gewissen Wohlstand, um diesen Umbau überhaupt in Ordnung zu kriegen und zu finanzieren. Wenn wir den uns gleichzeitig zurückbauen, dann werden wir diesen Umbau nicht hinkriegen. Wir müssen nochmal eine Extrasendung machen zu dem Thema Degrowth,
merke ich. Ja. Was du Wohlstand brauchst, oder wie gesagt, du brauchst einen Zusammenschuss, was ich auch nicht will. Weißt du, dass du jetzt quasi, so wie du es eben beschrieben hast, mit diesem Kriegsszenario, wo einmal alles niedergeschossen wird, was wir eben erlebt haben, wie du es eben vorher von deiner Grundschulzeit her beschrieben hast. Das wäre Variante B, aber das ist natürlich etwas, was sich niemand wünscht.
Es gibt ja noch Variante C, nämlich grundsätzlich die Wirtschaft zurückbauen auf das Maß von 78 und Kriegswirtschaft wieder einführen. Diese Theorie gibt es ja auch. Die halte ich für nicht besonders tragfähig. Also um ehrlich zu sein, halte ich sie für schwachsinnig. Aus verschiedenen Gründen. Aber da machen wir mal einen extra Ausflug. Ich darf hier noch einmal kurz zu den Ursachen kommen, weil mich dieses Thema eben angesprochen hat. Josef, was du sagtest. Es gibt andere Gegenden der Welt, da ist es nach der Corona-Pandemie wieder hochgegangen.
Ja.
Und für mich ist eine der Ursachen politischer Eingriff. Der ist irgendwie modern geworden in Europa. Wir haben irgendwie, also speziell in unseren Lieblingsbeiden deutschsprachigen Ländern, dass wir irgendwie erzogen wurden und selbst, ich glaube, unsere Politik vielleicht auch sich selbst dazu erzogen hat. Es ging ja mit politischem Eingriff. Ja, also in der Pandemie hat man speziell, glaube ich, in Deutschland gesehen, wie stark man mit diesem Satz, oh, wir haben es eilig, das muss jetzt eine schnelle Entscheidung sein, das muss an allen Gremien vorbeigehen, an praktisch allen parlamentarischen Entscheidungen. Wir hatten sowas Ähnliches schon einmal in der 2008er Finanzkrise und in der Griechenlandkrise, wo man dann gesagt hat, wir haben keine Zeit, wir machen Nachtsitzungen in der EU, ja, wir verstehen im Prinzip die Gesetzestexte nicht, die müssen aber verabschiedet werden. Also egal, was drinsteht, es muss raus. Resultat ist wichtiger als der Weg dahin. Und jetzt habe ich den Eindruck, dieser Modus hat sich speziell in Deutschland eingeschnitten. Jetzt wird das ersetzt durch Klimawandel, ja, oder irgendwas anderes. Aber im Prinzip ist das Instrumentalisierung, um Politik mehr Macht zu geben und an den parlamentarischen Wegen, aber auch an der gesellschaftlichen Diskussion vorbei, jetzt Entscheidungen schnell anzuträgern. Und in Deutschland besteht eh aus irgendeinem Grund, magischerweise ist die Pickelhaube ja noch nicht verschwunden. Das heißt also, ich sage immer, alle Deutschen tragen die noch. Eigentlich müssten alle Decken mit kleinen Löchern immer voll sein bei uns im Auto, weil jeder seine Pickelhaube noch auf hat. Wir haben eine unwahrscheinliche Neigung dazu, zu sagen, irgendjemand tut was für mich und regiert mich. Ja, und nimmt mir die Sorgen weg und alles. Und dieser Hang zum Patriarchalischen, gepaart mit dieser Erfahrung, Politik kann schnell relativ viel tun und sich viel Macht anziehen, wenn sie sagt, das muss jetzt dringend gemacht werden, das ist aus meiner Sicht fatal. Das führt zu Mikrosteuerung. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich bei der Investition und bei der Finanzierung, bei der Wirtschaftsentwicklung haben wollen. Und genau die Effekte sehen wir jetzt. Deswegen krebsen wir bei 42% herum und woanders auf der Welt explodiert.
Aber das kann ich auch unterstreichen. Man hat es auch gesehen vom Mindset her, 2008, weil du es angesprochen hast, da sind ja bei den Amerikanern über 200 Banken in die Pleite geschickt worden. Bei uns hat es große Bankenrettungspakete gegeben in Europa, flächendeckend. In der Corona-Pandemie, das war in Österreich ein großes Thema, war ja das Thema, man unterstützt die Wirtschaft, was ja prinzipiell schwer in Ordnung ist, mit Steuerstundungen und Sonstiges. Allerdings war das ein Auffangnetz und da sind viele, ich formuliere es einmal relativ hart, Zombie-Unternehmen eigentlich am Leben erhalten worden, obwohl sie eigentlich nicht mehr leben sollten. Und dieses Wursteln oder dieses Weiterwursteln ist schon etwas, was in meiner Wahrnehmung ein sehr stark österreichisch-deutsches Phänomen ist.
Ja. Perspektive, für mich kommt noch ein ganz anderer Faktor dazu, ne? Durch diese massive Steuerung, die wir im Moment durch die Politik erleben, die halt auch teilweise ja von gewissen Agenten geprägt ist. Das kann man, glaube ich, erstmal so feststellen. Das, was meine Wahrnehmung ist, die Investitionssicherheit ist gefühlt gering, was natürlich dazu führt, dass auch die Investition noch geringer wird, was dazu führt, dass ich noch weniger Potenzial habe, wieder wirtschaftliches Wachstum zu generieren. Und so bewegen wir uns im Moment eigentlich in so einer Abwärtsspirale, die immer weiter dazu führt, dass es quasi noch etwas schlechter wird und wir darüber diskutieren müssen, quasi weitere Schulden aufzunehmen und Schuldenbremsen auszuhebeln, weil wir es nicht mehr aus dem eigenen Wachstum heraus gestemmt bekommen, sind aber auch irgendwie nicht willens, mal zu überdenken, ob denn unser Ansatz nicht vielleicht der falsche ist.
Ja, absolut. Also das kann man nur unterschreiben. Und dann haben wir noch das Thema, dass wir in einer sehr schnelllebigen Zeit leben. Das heißt, dieser Bestand, was wir da haben, wie du das beschrieben hast, als Wirtschaftsbestand oder als Geschäftsmodell, wird ja von Tag zu Tag weniger wert, weil sich die Geschäftsmodelle ja laufend ändern. Ja. Um jetzt quasi diese Änderungen mitleben zu können, muss ja irgendwo investieren, weil sonst wäre ich das ja nicht mitmachen können. Das ist ein Ei-Problem.
Ja,
absolut. Ein fertiges Produkt ohne Investment hätte wahrscheinlich jeder gern. Aber wie das jetzt funktioniert.
Also jeder, der es hat, kann sich gerne bei mir melden. Das ist quasi das finanzwirtschaftliche Perpetuum mobile.
Ja, auf das warten wir noch.
Gut, ich sage mal so, wir haben jetzt fast die Stunde voll. Ich denke mal, wir haben einen relativ wilden Ritt gemacht durch die verschiedenen Themen. Josef, wenn Leute dich erreichen wollen, wo können sie das am besten tun?
Wo können mich Leute? Ich bin nur eher oldschool, am leichtesten auf meiner Website meine Telefonnummer nehmen und mich anrufen. Also ich werde abheben.
Das ist nicht oldschool. In Deutschland würdest du sagen, ich bin per Fax erreichbar unter.
Ah, okay, dann passt. Vom Faxgerät habe ich keines mehr. Also so weit fortgeschritten bin ich mittlerweile schon.
Also ich habe tatsächlich noch eins, aber nur weil es in so einem Kombigerät eingebaut ist. Aber
ich habe mittlerweile auch ein altes Semester, aber das muss ich jetzt noch einwerfen. Aber zu meinem Arbeitsbeginn war ich Wertpapierhändler. Und mein erster Job im Finanzbereich. Und wir haben die Aufgabe gehabt, innerhalb von 15 Minuten die Wertpapiere oder die Wertpapieraufträge an die Börse zu bringen. Und das ist noch per Telefon passiert. Und damals sind per Fax die ganzen Kundenaufträge reingekommen. Und wir schreiben die späten 1990er Jahre, nur dass wir das ins rechte Licht rücken. Und unser schlimmster Feind war der Papierstau bei einem Fax. Weil wenn du einen Papierstau gehabt hast, dann hast du immer ein Riesenzeitproblem gehabt, bis du das an die Börse kriegst. Ja. Und Faxgerät, ich weiß gar nicht, ob jetzt ein neues Unternehmen überhaupt noch ein Faxgerät hat. Ich weiß nicht, habt ihr noch eins? Ich frage mal naiv.
Ich habe seit 20 Jahren keins mehr.
Also ich hab eins, was Faxe potenziell in E-Mails verwandelt. Also insofern, also in der Theorie ja. Das hat
Faxe aber nein.
Also ich kann es folgendermaßen sagen, als ich die Geschäftsführung der Firma übernommen habe, haben wir noch Aufträge per Fax empfangen.
Okay.
Und das ist jetzt 7 Jahre her.
Das Unternehmen heißt Stegosaurus Limit.
Ich möchte dazu nicht sagen, woher das kam, aber mittlerweile kommen
die. Ich bin angefeindet worden. Ich bin angefeindet worden.
Und du kriegst nach wie vor Aufträge, oder Björn?
Ich krieg nach wie vor Aufträge zum Glück, genau, aber nicht mehr per Fax.
Also es lohnt sich nur am Faxgerät.
Bei uns war es wirklich so. Also ich bin wirklich angesprochen worden, warum ich auf der Visitenkarte vor 20 Jahren aufgehört habe, Faxnummern draufzudrucken.
Ja.
Und ich war noch
warum,
härter.
Warum du solche Faxen machst.
Warum ich solche Faxen mache? Ich bin Faxi. Nee, also es war, aber LinkedIn, Josef, darüber haben wir fast wie immer uns alle mal kennengelernt.
Ich verlinke aber alles.
Ging auch als Kanal, gell?
Ja. Oder? Ja, absolut, ja.
Josef und ich haben uns vor LinkedIn schon kennengelernt.
Also quasi, das stimmt,
ja. Wir kennen uns.
Bei Rechtssinn oder wo?
Nee, bei einem Seminar haben wir uns mal kennengelernt.
Absolut, aber wie lange ist das her? Jetzt muss man helfen, 5 Jahre los, oder?
Ja, bestimmt. Das ist schon ganz schön lange her. Ich war noch dran, du hattest vor mir angefangen und ich war aber noch dran während der Corona-Pandemie. Also ich hatte nochmal eine Pause und ich glaube, da warst du aber schon weg.
Da war ich weg, ja. Ich war kurz vorher fertig.
Ja, genau. Ja,
ich will jetzt nicht die Geschichte rausholen, aber genauso hat das mit Björn und mir auch mal angefangen. Auf einer Vortragsreihe, wo wir uns um genau einen Vortrag verpasst haben.
Ja. Ah, okay.
Also insofern, die Welt ist klein. Es finden sich aber zum Glück immer die richtigen Leute. Das ist, glaube ich, die spannende Quintessenz. Josef, es war wahnsinnig spannend, deine Meinung zu hören, einmal einen Ausflug zu machen, auch immer wieder spannend, sage ich mal, eine Perspektive reinzubringen, die nicht von uns Technikern geprägt ist, sondern eher aus einer anderen Brille. Vielen Dank, dass du dabei warst und euch beiden einen schönen Tag, unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Und ich verabschiede mich mit einem Tschüss.
Vielen Dank und tschüss.